Mein Predigtext für heute steht in 1. Johannes 1, Vers 5 bis 10, Leben im Licht der Gegenwart Gottes. Ich lese diese Verse in unserer alten Lutherbibel auf der Seite 373 im Neuen Testament. Und das ist die Verkündigung, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott ein Licht ist und in ihm ist keine Finsternis. So wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. So wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. So wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. So wir sagen, wir haben nicht gesündiget, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Mein erster Gedanke: Gottes Licht duldet keine Finsternis und keine Sünde. Ich lese nochmal 1. Johannes 1, Vers 5. Und das ist die Verkündigung, die wir von ihm, von Jesus haben, gehört haben und euch verkündigen, dass Gott ein Licht ist und in ihm keine Finsternis. Finsternis ist überall dort, wo es kein Licht gibt. Immer wenn das Licht kommt, muss sofort die Finsternis verschwinden. Finsternis hat gegen das Licht keine Chance. Finsternis kann das Licht niemals vertreiben. Wenn du in einem dunklen Raum ein Licht anmachst, dann ist die Finsternis sofort weg. Und wenn Gott mit seinem Licht in diese Welt und in unser Leben kommt, dann muss alle Finsternis weichen. Licht und Finsternis vertragen sich nicht. Licht und Finsternis können nebeneinander nicht existieren. Deshalb steht hier, dass Gott ein Licht ist und in ihm ist keine Finsternis. Das heißt, Gott ist so heilig und so perfekt und so rein und so hell, dass alle Sünde weichen muss. Gott duldet keine Sünde in seiner Nähe. Gott lässt keine Sünde zu. Gott kehrt keine Sünde unter den Teppich. Gott verhandelt mit dir auch nicht über die Sünde. Gott hasst die Sünde. Bei ihm ist die kleinste Sünde vollkommen undenkbar. In Offenbarung 20, Vers 11 wird uns vom jüngsten Gericht berichtet, wie Gott alle Menschen nach ihren Werken richten wird. Und wenn Gott alle Menschen richtet, dann sitzt Gott, so wissen wir aus Offenbarung 20, 11, auf seinem großen weißen Thron. Und dann lesen wir in Offenbarung 20, Vers 11, und ich sah einen großen weißen Stuhl und den, der darauf saß, vor welches Angesicht floh die Erde und der Himmel, und ihnen ward keine Stätte gefunden. Wir müssen uns diese Szene vorstellen. Gott sitzt auf dem großen weißen Stuhl. Es muss ein gewaltiger Stuhl sein, auf dem Gott sitzt. Apostelgeschichte 7,49 steht: Der Himmel ist mein Stuhl und die Erde meiner Füße Schemel. So unglaublich groß müssen wir uns diesen großen weißen Stuhl Gottes vorstellen. Und Milliarden von Menschen, die jemals gelebt haben, stehen vor Gott. Und dann haben wir in Offenbarung 20, 11 gelesen: Vor welches Angesicht floh die Erde und der Himmel und ihnen ward keine Stätte gefunden. Das heißt, die Erde und der Himmel fliehen vor dem heiligen Angesicht Gottes, weil diese Erde voller Sünde ist. Denn Gott ist ein Licht und in ihm ist keine Finsternis. Gott kann Sünde nicht ausstehen. Er hasst die Sünde, weil er durch und durch heilig ist. Deshalb flieht die Erde und der Himmel vor seinem Angesicht. Deshalb wird auch kein Mensch, der vor Gott irgendeine Sünde noch hat, rechtfertigen können. Keiner wird es wagen, vor seinem Angesicht irgendeine Sünde zu erwähnen. Das wird der heilige Gott, der das einzige wahrhaftige Licht ist, gar nicht zulassen. Und dann lesen wir in Offenbarung 20, wie dieses Gericht vor dem großen weißen Stuhl, das am Ende der Zeit ist, nach einem tausendjährigen Reich, wie dieses große Gericht abläuft. Offenbarung 20, Vers 12 bis 13. Und ich sah die Toten, beide, groß und klein, stehen vor Gott. Der große weiße Stuhl, Milliarden Menschen vor ihm. Und die Bücher wurden aufgetan. Und ein ander Buch ward aufgetan, welches ist des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die darinnen waren. Und der Tod und die Hölle gaben die Toten, die darinnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeglicher nach seinen Werken. Milliarden von Menschen stehen vor Gott. Wir können uns das nicht vorstellen. Aber so wird es sein. So beschreibt es die Bibel. Und dann werden Bücher aufgetan, in denen alles steht, was du gemacht hast. Keine noch so kleine Sünde wird in diesen Büchern fehlen. Es gibt nichts, was wir vor Gott verstecken können. Gott hat uns alle vor diesem Augenblick der Rechenschaft gewarnt, damit wir Menschen uns darauf einstellen können. Auch die Toten aus den Meeren, auch die Menschen, die sich verbrannt haben lassen, alle, wirklich alle, müssen vor dem allmächtigen Gott erscheinen. Deshalb steht in Offenbarung 20, und das Meer gab die Toten, die darinnen waren, und der Tod und die Hölle gaben die Toten, die darinnen waren. Gott hat kein Problem, die Moleküle deiner Existenz zu finden, um dich im jüngsten Gericht zu richten. Und auch eine Verbrennung wird das nicht verhindern können. Und dann steht hier, und sie wurden gerichtet, ein jeglicher nach seinen Werken. Gott wird richten. Gott wird nicht diskutieren. Keine Fragen sind zugelassen. Keine Entschuldigung wird angehört. Nichts von all dem, was die dummen Menschen sich vorstellen, was Gott sie einmal sagen werden, wird möglich sein. Denn Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Über Sünde kann gar nicht verhandelt werden. Sünde ist vor Gott unverhandelbar. Und dann lesen wir in Offenbarung 20, 14, und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl, das ist der andere Tod. Menschen, die keine Vergebung haben, kommen am Ende ihres Lebens sofort in die Hölle, in der sie Tag und Nacht gequält werden. Deshalb lesen wir über den reichen, gottlosen Mann in Lukas 16, Vers 24, wie er sagt, Vater Abraham, erbarme dich mein und sende Lazarus, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Und nach dem jüngsten Gericht wird die gesamte Hölle nach Offenbarung 20, 14 in den feurigen Pfuhl geworfen, der in Matthäus 25, 41 als das ewige Feuer bezeichnet wird, in dem alle verlorenen und verurteilten Menschen Tag und Nacht gequält werden. Und dann lesen wir in Offenbarung 20, Vers 15, und so jemand nicht ward erfunden, geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Das heißt, wer nicht im Buch des Lebens steht, wird in den feurigen Pfuhl geworfen. Die Menschen werden zwar nach ihren Werken gerichtet, aber offensichtlich sind alle Werke, die sie gemacht haben, irrelevant, weil sie voller Sünde sind. Das Einzige, was zählt am Schluss, ist, ob du im Buch des Lebens stehst oder nicht. Wir sind so kaputt und so verseucht von der Sünde. Wir finden das an vielen Stellen in der Bibel. Jesaja 64, Vers 6, dort steht, aber nun sind wir allesamt wie die Unreinen und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein unflätig oder wie ein schmutziges Kleid. Also deine Gerechtigkeit ist wie ein schmutziges Kleid. Es ist gar keine Gerechtigkeit. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden führen uns dahin wie ein Wind. Jakobus 2, Vers 10 im Neuen Testament. Denn so jemand das ganze Gesetz hält und sündige dann einem, der ist ganz schuldig. 1. Johannes 1, Vers 8 aus unserem Text für heute. So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Kein Mensch wird am Ende seines Lebens ohne Sünde sein. Kein Mensch wird im Gericht, das Gott über alle Menschen spricht, gerecht gesprochen. Denn Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis, keine Sünde. Kein noch so kleines Versagen wird vor dem großen weißen Thron geduldet. Nur wer im Buch des Lebens steht, wird dem Gericht Gottes entgehen können. Nur wer im Buch des Lebens steht, hat eine Eintrittskarte in den Himmel und den direkten Zugang zum ewigen Leben. In Philipper 4, Vers 3 redet Paulus von verschiedenen Gläubigen, die ihm helfen und deren Namen im Buch des Lebens steht. Dort wird es auch erwähnt, dieser gleiche Begriff. Dort steht Philipper 4, Vers 3, ja, ich bitte auch dich, mein treuer Geselle, stehe ihnen bei, die samt mir über dem Evangelium gekämpft haben, mit Clemens und den anderen meinen Gehilfen, welcher Namen sind in dem Buch des Lebens? Hier wird von verschiedenen Menschen, von Gehilfen des Paulus gesprochen, die mitgeholfen haben, das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus weiterzugeben, deren Namen im Buch des Lebens steht. Das heißt, im Buch des Lebens stehen die Menschen, die Kinder Gottes sind, die zu Jesus Christus gehören. Im Buch des Lebens stehen die, die Vergebung ihrer Schuld haben und sich zu Jesus bekehrt haben. Allerdings glauben die meisten Menschen, dass sie auch ohne Jesus und ohne Vergebung zu Gott kommen können. Die meisten Menschen sind zu stolz und zu hochmütig, um vor Gott Buße zu tun und ihn anzunehmen. Und so suchen sie ihren eigenen Weg zu Gott. Auch wenn diese Suche vollkommen sinnlos ist. Denn mein zweiter Punkt, unsere Sünde verhindert jede Gemeinschaft mit Gott. 1. Johannes 1, Vers 6. So wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Viele Menschen sagen genau das, was hier steht. Sie behaupten, sie haben Gemeinschaft mit Gott. Sie behaupten, christlich und gläubig zu sein. Sie sind fromme Leute, sie arbeiten hart, um vor Gott gut dazustehen. Sie spenden, sie beten zu Heiligen, sie gehen Pilgerwege zu Gräbern von Heiligen, sie tun Gutes und vieles andere mehr. Aber die Behauptung, dass jemand Gemeinschaft mit Gott hat, heißt noch lange nicht, dass es wirklich so ist. Denn du kannst nicht Gemeinschaft mit Gott haben, wenn du gleichzeitig in Sünde und Finsternis lebst. Das geht nicht. Das ist eine große Lüge, sagt die Bibel. So wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Das große Hindernis zur Gemeinschaft mit Gott ist nicht unsere eigene Anstrengung, die nicht genug ist, die zu gering ist. Das große Hindernis zur Gemeinschaft mit Gott ist unsere Sünde. Das große Hindernis auf unserem Weg zu Gott ist unsere eigene, unsere unvergebene Schuld. Wir haben es vorher gehört, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und weil Gott mit Sünde und Finsternis nichts zu tun haben möchte, deshalb gibt es keine Möglichkeit, eine Gemeinschaft mit Gott ohne Vergebung zu haben. Sünde ist unser ganz großes Problem. Sünde ist unser größtes Problem überhaupt. Wir lesen davon im Alten Testament in Jesaja 59, Vers 1 bis 2. Dort schreibt Jesaja, Siehe, des Herrn Hand ist nicht so kurz, dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht dick worden, dass er nicht höre, sondern eure Untugenden scheiden euch und euren Gott voneinander, und eure Sünden verbergen das Angesicht von euch, dass ihr nicht gehört werdet. Manchmal denken wir, Gott ist zu alt und müde geworden, weil er auf unsere Gebete nicht hört. Seine Hand ist zu kurz, um unsere Not zu beenden. Seine Ohren sind zugeschwollen, dass er nicht hören kann. Aber das Problem liegt nicht bei Gott. Das Problem ist nicht Gott. Wir sind das Problem. Unsere Sünde ist das Problem. Unsere Untugenden, steht hier, scheiden uns von unserem Gott. So ist das. Sünde in unserem Leben führt dazu, dass Gott sich abwendet von uns, sein Angesicht von uns verbirgt. Das heißt, Gott ignoriert uns, er schaut weg. Egal wie sehr wir uns anstrengen, egal was wir tun. Wir alle haben ein riesiges Problem mit der Sünde. Wir sind elende Sünder, eine böse Kreatur. Egal wie wir uns hinter einer frommen Fassade verstecken. Wir können Gott nichts vormachen. Unser Leben liegt vor Gott wie ein offenes Buch. Gott kennt uns bis in die hintersten Winkel unseres Lebens. Jesaja weiß das auch. Und dann findet er in den nächsten Versen eine treffende Beschreibung für die vielen Sünden von uns Menschen. Und ich möchte nur ein paar Verse daraus lesen. Jesaja 59, 3. Jesaja sagt, denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Untugend. Eure Lippen reden Falsches, eure Zunge dichtet Unrechtes. Hände sind mit Blut befleckt. Das umfasst jede Art von Unmenschlichkeit, Betrügereien, Raub, Diebstahl, Gewalttätigkeit, Ausbeutung von Armen und Hilflosen, ungerechter Reichtum und Habgier. Eure Lippen reden Falsches. Das heißt, das, was geredet wird, verletzt den Nächsten, zerstört den Anderen, zerstört seinen Ruf. Vers 4, es ist niemand, der von Gerechtigkeit predige oder treulich richte. Man vertrauet aufs Eitle und redet nichts Tüchtiges. Mit Unglück sind sie schwanger und gebären Mühe. Es gibt keine Liebe zu dem, was richtig ist. Es gibt keinen Einsatz für die Ungerechtigkeit hilfloser Menschen gegenüber hilflosen Menschen. Man vertraut auf das Eitle, steht hier, auf das, was gut aussieht, auch wenn es nicht der Wahrheit entspricht. Man redet nichts Tüchtiges. Hören wir doch, worüber sich Menschen unterhalten. So viel sinnloses Geschwätz, das einfach nichts bringt. Vers 5. Sie brüten Basiliskeneier, Schlangeneier, und wirken Spinnwebe. Isst man von ihren Eiern, so soll man sterben. Zertritt man's aber, so fährt eine Otter heraus. Hier werden die Werke der gottlosen Menschen beschrieben. Sie brüten giftige Schlangeneier und auf den ersten Blick sieht es aus, als wären es gute Eier. Aber alles, was sie anbieten, zerstört dich. So vieles, was diese Welt uns anbietet, ist nicht zu unserem Guten. Je mehr du dich darauf einlässt, desto größer ist die Zerstörung, die diese Welt in deinem Leben anrichtet. Sie bauen Spinnengewebe, aus denen man keine Kleider machen kann. Vers 6, die ihre Spinnwebe taugen nicht zu Kleidern, ihr Gewirke taugt nicht zur Decke, denn ihr Werk ist Mühe und in ihren Händen ist Frevel. Auf den ersten Blick sehen echte Spinngewebe wie Stoffe aus, aber man kann aus Spinnweben nichts machen. Spinnweben sind vollkommen wertlos. Sie bieten keinen Schutz gegen Wind und gegen Kälte. Spinnweben zu bauen sind wertlose Mühe. Sie bringen nur Not und Unheil. Vers 7, ihre Füße laufen zum Bösen und sind schnell, unschuldig Blut zu vergießen. Ihre Gedanken sind Mühe, ihr Weg ist eitel Verderben und Schaden. Menschen ohne Gott haben immer einen starken Hang zum Bösen. Sie sind unbarmherzig, grausam. Sie verwünschen den anderen. Sie richten andere Menschen. Sie verleumden und verdammen andere Leute. Hier steht, sie sind schnell, wenn es darum geht, anderen Böses zu tun, sie ins Verderben zu jagen, ihnen Schaden zuzufügen. Sie sind schnell darin. Vers 8, wunderbar, sie kennen den Weg des Friedens nicht. So sind die Menschen. Und ist kein Recht in ihren Gängen. Sie sind verkehrt auf ihren Straßen. Wer darauf geht, der hat nimmer keinen Frieden. So beurteilt die Bibel uns Menschen heute. Sie kennen den Weg des Friedens nicht. Da müssen wir nur diese Welt anschauen. Unsere Familien, unsere Nachbarschaft. Frieden fordern alle Menschen, solange sie nicht beteiligt sind. Aber die Menschen sind verkehrt auf ihren Straßen unterwegs. Und es gibt, die Bibel sagt, es gibt nimmer keinen Frieden. Es gibt überhaupt keinen Frieden. Jesaja 59 geht noch weiter mit der Aufzählung über unsere Gottlosigkeit. Unsere Schuld, unsere Sünde verhindert jede Gemeinschaft mit Gott. Auch wenn die meisten Menschen es gar nicht sehen wollen. Deshalb haben wir in unserem Text gelesen, 1. Johannes 1, Vers 6, so wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Und trotzdem sehen die Menschen nicht, dass sie von ihrer eigenen Sünde zerstört werden und auf dem besten Weg in die Hölle sind. Johannes redet davon in Johannes 3, Vers 19. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt kommen ist und die Menschen, interessant, die Menschen liebten die Finsternis mehr denn das Licht. Warum? Denn ihre Werke waren böse. Sünde ist unser größtes Problem und wir sehen es nicht. Warum sehen wir es nicht? Hier steht es, weil der Satan uns blind gemacht hat. Satan ist der Gott dieser Welt. Und Satan will nicht, dass wir das helle Licht des Evangeliums sehen können. 2. Korinther 4, Vers 3 bis 4. So ist nun unser Evangelium verdeckt. So ist es in denen, die verloren werden, verdeckt. Bei welchen der Gott dieser Welt, der Satan, der ungläubigen Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Klarheit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Ist das nicht unendlich tragisch, was hier steht? Satan weiß ganz genau, dass alle Menschen ohne Jesus und ohne Vergebung verloren gehen. So steht es hier. Und er verblendet die Leute, er schaltet ihren Verstand aus, er lügt sie an, er beschäftigt sie mit allen möglichen Dingen, nur damit sie sich mit ihrer Ewigkeit nicht beschäftigen, mit dem Tod und keine Vergebung haben. Und Vergebung ist das, was wir brauchen. Davon handelt unser nächster Vers. Mein dritter Punkt, das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. 1. Johannes 1,7. So wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wir haben darüber gesprochen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Das heißt, Gott ist so heilig, so perfekt, so rein und so hell, dass alle Sünde weichen muss. Gott duldet keine Sünde in seiner Nähe. Gott lässt keine Sünde zu. Und wir Menschen haben keine Möglichkeit, mit der Sünde, die wir haben, in seine Nähe zu kommen. Gottes Heiligkeit und Reinheit muss uns sofort vernichten, solange wir Sünde an uns haben. Und wir können mit unserer Leistung, unserem Einsatz, unserer Mühe das niemals in Ordnung bringen, was wir an Sünde in unserem Leben angehäuft haben. Die einzige Konsequenz unserer Sünde ist der Weg in die Hölle und am Ende in den feurigen Pfuhl, wo wir im Feuer des Gerichtes Gottes für immer brennen werden. Verdient haben wir dieses Gericht. Gott macht uns in seinem Wort klar, dass wir keine Entschuldigung haben und dass er keine Entschuldigung von uns Menschen akzeptieren wird. Römer 1, Vers 19 bis 21. Denn dass man weiß, dass Gott sei, ist ihnen offenbar. Also Paulus spricht von den Menschen. Dass man weiß, dass Gott sei, das weiß jeder, ist ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Damit, dass Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen, so man das wahrnimmt, an den Werken, nämlich an der Schöpfung der Welt. Also, dass sie keine Entschuldigung haben. Gott sagt hier, jeder kann an der Schöpfung erkennen, dass es Gott gibt. Jeder kann Gottes ewige Kraft und Gottheit an dem erkennen, was um uns herum erschaffen wurde von ihm. Deshalb zählt keine Entschuldigung, sagt die Bibel. Egal, ob du die Bibel kennst oder nicht, egal, ob du die Botschaft gehört hast oder nicht. Das sagt Gott hier in Römer 1. Und doch ist Gottes angedrohtes Gericht nicht Gottes letztes Wort an uns gewesen. Gottes Androhung der Vernichtung entspricht nicht seiner Liebe, die er zu uns Menschen hat. Deshalb hat Gott einen Ausweg geschaffen. Deshalb feiern wir Ostern. Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebet, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott sandte seinen Sohn, Jesus Christus, auf diese Welt. Gott sandte seinen Sohn, der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Er sandte ihn hier auf diese Erde. Und dann ließ sich Jesus ans Kreuz nageln. Von den Menschen, die voller Sünde sind, voller Zerstörung waren. Verstehen kann das keiner. Nachvollziehen kann das keiner. Aber so ist es passiert. Denn Gott will, dass alle, die an ihn glauben, dass alle, die sein Angebot annehmen, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Schon im Alten Testament hat Gott es vorhergesagt. Jesaja 53, Vers 4 bis 5, dort steht über Jesus: Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Sünde willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilet. Hier ist von Jesus die Rede. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Warum? Wir können das selber nicht tragen. Du kannst deine Sünde nie wieder gut machen. Das geht nicht. Wenn du es selber machen willst, kommst du in die Hölle. Und dann steht hier über den Kreuzestod Jesu: Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Haben wir das gehört? Als Jesus am Kreuz starb, da ging es um deine und meine Sünde. Unsere Sünde hat ihn umgebracht. Unsere Sünde hat ihn ans Kreuz geschlagen. Jesus, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, ließ das mit sich machen. Das kann doch keiner verstehen. Und dann kommt das Beste. Die Strafe liegt auf ihm. Habt ihr gehört? Auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilet. Die Strafe, die wir verdient haben, liegt auf Jesus. Sie liegt nicht mehr auf uns, wenn wir sein Angebot annehmen. Alle Sünde hat er bezahlt. Alle Schuld hat er gesühnt. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Es ist nicht so, dass die Vergebung Jesu noch unsere eigene Anstrengung braucht. Jesu Vergebung war so vollständig, so endgültig, so umfassend, dass durch seinen Tod am Kreuz alles bezahlt ist. Für alle Ewigkeit sind wir geheilt. Das war das Werk Jesu. Jesus hat nach Hebräer 9,12 durch sein vergossenes Blut eine ewige Erlösung erfunden. Kein anderer konnte das tun. Nur der Tod Jesu schenkt dir Vergebung deiner Schuld. Nur das, was Jesus getan hat und nicht, was du getan hast, werden dich erretten. Haben wir das verstanden? Wir können die Erlösung annehmen. Ja, wir müssen es tun. Aber wir können die Erlösung mit unserer eigenen Leistung niemals vervollständigen oder ergänzen. Das wäre Gotteslästerung. Damit würden wir das Erlösungswerk Jesu beleidigen. Jesus hat eine ewige Erlösung erschaffen für alle Menschen, die es annehmen wollen. Und dann sagt Jesus noch in Jesaja 53, 6, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeglicher sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Was für eine treffende Beschreibung von uns Menschen. Wir laufen wie die dummen Schafe durch unser Leben. Jeder sieht auf seinen Weg. Er sieht nur, was er vor sich hat. Er hat keinen Durchblick. Keiner hat den Durchblick. Keiner hat einen Plan, wie er mit seiner Sünde fertig wird. Keiner hat Orientierung für sein Leben, weil die Sünde alles zerstört. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Das ist das Größte. Das ist das Beste, was es je auf dieser Erde gegeben hat. Jesus kam, um uns zu erlösen. Er kam, um für alle unsere Sünde zu bezahlen, weil wir so kaputt von der Sünde sind. Wir können das, was wir angerichtet haben, niemals wieder gut machen. Wir sind komplett zum Scheitern verurteilt. Das führt mich zu meinem letzten Punkt. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. In 1. Johannes 1, Vers 8 steht, so wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Die meisten Menschen bezweifeln ihre sündige Natur. Sie behaupten, dass sie im Kern gut sind. Aber die Bibel sagt in 1. Mose 8, 21, das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das Böse steckt in uns, seit wir geboren sind. Wir haben eine sündige Natur. Und jeder Mensch verführt sich selber, wenn er behauptet, keine Sünde zu haben. Denn ohne Vergebung bringt uns unsere Sünde in die Hölle. Das ist die größte Katastrophe unseres Lebens überhaupt. Daran hat Gott nie einen Zweifel gelassen. Wer etwas anderes behauptet, der lügt. In dem ist nicht die Wahrheit, sagt die Bibel hier. Das lesen wir in Vers 10. Dort ist es auch nochmal drin. So wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. In Vers 8 ging es darum, dass wir uns selber verführen, wenn wir behaupten, keine Sünde zu haben. In Vers 10 geht es darum, dass wir Gott zum Lügner machen, wenn wir behaupten, nicht gesündigt zu haben. Denn dass wir Sünder sind, das hat Gott in seinem Wort klar gesagt. Römer 3, 23, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhmes, den sie an Gott haben sollten. Damit sollte uns klar sein, wir alle sind Sünder, wir alle brauchen Vergebung. Wir alle können aus eigener Kraft niemals vor Gott gerecht werden. Wir können unsere Sünde nie mehr wieder gut machen. Das ist unmöglich. Deshalb ist die wichtigste Frage, die wir einem Menschen stellen müssen, die, hast du Vergebung deiner Schuld? Weißt du, ob Gott dir vergeben hat? Weißt du, ob du im Buch des Lebens stehst? Das muss jeder Mensch wissen. Wir können doch nicht vor uns hinleben, ohne darauf eine Antwort zu haben. Das wäre doch das Dümmste, was ein Mensch je machen kann. Und doch leben die meisten Menschen auf dieser Erde, als bräuchten sie keine Vergebung. Aber das ist die größte Katastrophe für uns Menschen. Wir haben es am Anfang meiner Predigt gehört, dass Gott ein Licht ist und in ihm ist keine Finsternis. Gott duldet keine Sünde in seiner Nähe. Er duldet keinen Menschen bei sich, der auch nur die geringste Sünde an sich hat. Deshalb muss ich über meiner Sünde Buße tun und Jesus annehmen. Ich muss Jesus um Vergebung bitten und ihn einladen, in mein Leben zu kommen. Wir lesen das in 1. Johannes 1, Vers 9. So wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Diesen Vers sollten wir auswendig lernen. So wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Wer verstanden hat, wie sündig er ist, den führt diese Erkenntnis, diese Wahrheit dazu, dass er seine Sünde vor Gott bekennt und ihn um Vergebung bittet. Wenn du das tust, dann handelt Gott an uns, wenn wir ihn darum bitten. So steht es hier. Er vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Das macht der Herr. Das macht Jesus mit seinem teuren Blut, das er am Kreuz auf Golgatha vergossen hat. 1. Petrus 1, 18 bis 19. Und wisset, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem eitlen Wandel nach väterlicher Weise, sondern wir sind erlöst mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Das Blut Jesu ist teurer als alles vergängliches Geld dieser Welt. Es ist unbezahlbar. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde, von allen Bindungen, von allen Problemen, die uns gefangen nehmen. Wir haben es in 1. Johannes 1, 7 gelesen. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Das Blut Jesu reicht für die schlimmste Sünde deines Lebens. Wenn das nicht so wäre, dann würde die Bibel die Kraft des Blutes Jesu leugnen. Das wird nie passieren. Nichts war teurer wie das Blut Jesu. Und deshalb steht in Johannes 1,9, dass er treu und gerecht ist und uns die Sünde vergibt. Treu heißt, er steht zu seinem Wort, zu dem, was er versprochen hat. Und gerecht heißt, dass der Wert des Blutes Jesu für deine schlimmste Sünde ausreicht. Ist es nicht wunderbar? Wichtig ist es, Sünde zu bekennen und Buße zu tun. Das ist das Schwerste für uns Menschen, weil wir stolze, arrogante Menschen sind. Unträglich stolz. Die Ursünde Satans ist unser Stolz und Hochmut. Aber ohne deine Buße bekommst du keine Vergebung. Kann dir Gott nicht vergeben. Das geht nicht. Petrus hat es so ausgedrückt, Apostelgeschichte 3,19. So tut nun Buße und bekehret euch, dass eure Sünden vertilget werden. Wer Buße tut und Jesus um Vergebung bittet, der macht damit klar, dass er die Sünde genauso schlimm ansieht, wie Gott sie ansieht. Denn Gott hasst die Sünde. Und das möchte Gott von dir. Gott duldet keine Sünde, denn er ist Licht und keine Finsternis. Und deshalb bitte Gott um Vergebung und sage ihm, wie leid es dir tut, damit er deine Sünde austilgen kann, ausradieren kann. Und Jesus vergibt, wenn wir ihn bitten, so, dass nichts mehr übrig bleibt. Das ist auch sehr wichtig. Jesu Vergebung ist endgültig und vollkommen. Die Vergebung Jesu braucht nicht deine Wiedergutmachung. Mit deiner Wiedergutmachung beleidigst du die Kraft des Blutes Jesu. So viele Christen wollen das wiedergutmachen, weil sie stolz sind. Es geht aber nicht. Das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde, nicht 99%. Das kann nicht sein. 100%. Jesaja 1,18, wenn eure Sünde gleich blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie gleich ist wie Rosinfarbe, soll sie doch wie Wolle werden. Jesu Vergebung ist vollkommen, vollständig. Deshalb führt Vergebung, die Jesus uns schenkt, dazu, dass die Macht der Sünde die Macht in unserem Leben verliert. Vergebung ist etwas Gewaltiges, unheimlich befreiend. Vergebung macht das wieder heil, was kein Psychologe und kein Therapeut heil machen kann. Vergebung gibt es nur bei Jesus. Das ist die beste Botschaft, die es gibt. Deshalb fordern wir jeden Menschen auf, der das noch nicht getan hat. Tu Buße und bitte Jesus um Vergebung deiner Schuld und Sünde. Jesus wird jede ehrliche Bitte um Vergebung erhören. Er wird dir gerne vergeben. Das hat er uns in seinem Wort versprochen. Und dann folge ihm nach. Lade Jesus in dein Leben ein und folge ihm nach. Höre auf sein Wort. Tu das, was er sagt. Und er wird dich führen und leiten und deinem Leben Sinn und Ziel geben. Jesus zu haben, Jesus zu gehören, Vergebung seiner Schuld zu haben, ist das Größte und das Beste, was wir im Leben finden können. Deshalb ist Ostern so wichtig. Jesus starb für deine und meine Schuld. Und er hat alles bezahlt, alles wieder gut gemacht. Wir haben einen Platz im Himmel. Unser Herr Jesus wartet auf uns. Er hat einen Platz für dich vorbereitet, wenn du zu ihm gehörst. Und ich schließe ab mit 1. Johannes 5, Vers 12 bis 13. Dort steht, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wirklich. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Furchtbar. Solches habe ich euch geschrieben, dass ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes, auf dass ihr wisset, also nicht vermutet, auf dass ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habet und dass ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, mir ist sehr bewusst, dass meine schwachen Worte es niemals beschreiben können, was du am Kreuz gemacht hast. Deine ewige, herrliche Erlösung. Dein Tod am Kreuz. Für meine Schuld. Für die Schuld aller, die hier sitzen. O gib, dass wir es annehmen. Dass wir uns demütigen, vor dir unseren Stolz begraben. Und der Hölle entrinnen, die heute gar nicht mehr verkündet wird. Herr, du weißt, es ist eine Katastrophe, dass wir dein Wort verbiegen und nicht von dem reden, was du gesagt hast. Dass den Menschen bewusst ist, wie wichtig Vergebung ist, wie wichtig es ist, dir zu gehören. Danke, dass du die Welt so sehr geliebt hast, dass du deinen Sohn für uns gegeben hast. Danke für deinen Tod am Kreuz auf Golgatha. Amen.